Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, bei einer neuen Folge der Wuppertaler Auslese, des Literaturpodcasts der Westdeutschen Zeitung. Ich bin Johanna Christoph.
Und ich bin Marvin Rosenhoff.
Und unser Gast heute ist Marina Jenkner. Hallo.
Ja, hallo.
Genau, Marina ist eine Wuppertaler Autorin, die jetzt gerade den Literaturförderpreis der GEDOK erhalten hat für ihre Erzählung Nachthimmelweit. Sie hat im vergangenen September ihr aktuellstes Buch, Die Geschichtenlauscherin, herausgebracht und spricht heute mit uns ein wenig über das Schreiben, über den Literaturpreis. Und ja, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Der Literaturförderpreis der GEDOK 2024, der wird jetzt noch im Laufe des Jahres verliehen, also offiziell verliehen. Und du hast ja jetzt gerade quasi erfahren, dass du diesen Förderpreis erhalten hast für deinen Text Nachthimmelweit. Darin geht es um drei Frauen, die in ganz unterschiedlichen Lebenslagen sind oder auch die ganz unterschiedliche Schicksale gerade durchleben. Genau, eine erlebt eine traumatische Geburt, eine andere Frau reist nach Syrien, um ihren sterbenden Vater ein letztes Mal zu besuchen, und eine andere Frau wird an ein Missbrauchstrauma erinnert. Was genau hat dich dazu inspiriert, diese Geschichten zu schreiben oder diese Geschichte zu schreiben?
Also das Thema von diesem Förderpreis war Frauenleben frei. Und in der Ausschreibung standen eben auch sehr viele Gedanken schon zu dem Thema. Und dann habe ich überlegt, wie man das aufgreifen kann, und habe eben Frauen in verschiedenen Situationen in einer Nacht, also das Ganze spielt in einer Nacht, jede Frau durchlebt diese eine Nacht auf eine Art und Weise, wie es gerade ihr Thema, ihr Problem halt gerade hergibt. Und sie erleben aber alle in dieser einen Nacht eine Entwicklung. Und deshalb dann auch Frauenleben frei, weil das eben letztendlich auch zu einer Art Befreiung führt aus den Zwangskontexten oder Zwangssituationen.
War das schwierig oder ist das eher sogar von Vorteil, wenn man einen Themenrahmen vorgegeben bekommt? Schreibt sich das anders oder als wenn Sie sonst Geschichten schreiben?
Also ich schreibe grundsätzlich, wenn irgendwelche Ausschreibungen sind, sowieso nur zu Themen, die mich ansprechen. Mhm. Weil jetzt irgendwie zwanghaft zu irgendeinem Thema, was mir gar nichts sagt, sich was aus den Rippen zu schneiden, finde ich dann auch schwierig. Das war jetzt ein Thema, was mich angesprochen hat. Und da die GEDOK Wuppertal mich halt für diesen Literaturpreis vorgeschlagen hat, habe ich dann eben da auch sehr viel Mühe reingesteckt, zu diesem Thema irgendwie was zusammenzustricken, will ich fast sagen, weil das ist halt auch so ein bisschen versatzstückartig ineinander gefügt. Also die Geschichten werden nicht nacheinander erzählt, sondern parallel zueinander und gehen dann immer wieder ineinander über.
Und da geht es ja auch viel um das, also es geht ja sehr viel um das Innenleben dieser Frauen, dieser Protagonistinnen. Warum findest du es so spannend, genau das halt eben so zu beleuchten?
Ja, also eigentlich schreibe ich ganz oft über das Innenleben von Menschen, weil ich finde, Menschen können sich ja äußerlich sehr weit bewegen, die können um die ganze Welt reisen, die können auf den Mond reisen, aber Menschen können sich innerlich eben auch sehr viel bewegen und innerlich sehr viele Konflikte durchmachen, und das finde ich halt spannend. Also das ist oft so bei meinen Protagonisten, dass sich da innerlich sehr viel bewegt.
Wie genau funktioniert das? Du hast es ja schon erwähnt, also du wurdest dann quasi dafür vorgeschlagen für diesen Literaturförderpreis und dann von der GEDOK Wuppertal.
Genau, also es gibt ja die GEDOK, die gibt es ja in ganz Deutschland, und es gibt verschiedene Regionalgruppen. Wir haben hier in Wuppertal eine sehr aktive Regionalgruppe. Dazu muss man vielleicht sagen, die GEDOK, das Besondere an der GEDOK ist, dass die Gemeinschaft der Kunst, der Künstlerinnen und Kunstfördernden, und das Besondere ist, dass da verschiedene Kunstsparten vertreten sind. Also die Literatur, die Kunst, die Musik und die darstellende Kunst. Jetzt hier bei uns in Wuppertal, und also Schauspiel. Und dadurch arbeiten auch immer verschiedene Kunstsparten zusammen. Und das ist so ein bisschen übergreifender als jetzt ein reiner Literaturverein. Und die Regionalgruppen haben die Möglichkeit, Leute für diese Preise vorzuschlagen. Es gibt ja einmal den Ida Demel Literaturpreis, das ist der große Literaturpreis, der für ein Lebenswerk vergeben wird, und dann eben den GEDOK Literaturförderpreis, den ich jetzt bekommen habe. Und die Regionalgruppen können Leute vorschlagen, die müssen nicht Mitglied in der GEDOK sein, können aber, was in meinem Fall eben der Fall war. Und ja.
Und der wird auch nur alle 3 Jahre verliehen, ne?
Genau. Mhm.
Und die Preisverleihung ist jetzt ja im Herbst.
Genau, die ist im Herbst in Heidelberg am 26. Oktober im Kurpfälzischen Museum, im Festsaal des Kurpfälzischen Museums. Und da freue ich mich natürlich drauf, bin ich schon gespannt.
Und wird man dann nachthimmelweit dann hören oder lesen können?
Soweit ich das bis jetzt verstanden habe, darf ich den Text da auch vortragen und dann wird es eine Laudatio geben und ja.
Darf man fragen, was du mit dem Preisgeld machst?
Ja, tatsächlich ist das ja, also genau, das ist auch mit einem Preisgeld verbunden. Das wird auch alles unterstützt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und ja, das ist natürlich schon etwas sehr Besonderes, so ein hohes Preisgeld zu erhalten. Ich überlege tatsächlich, ob ich da vielleicht noch mal es mir gönne, dass ich noch mal so eine Woche wegfahre zum Schreiben. Also, weil das ist halt wirklich so purer Luxus, wenn man wirklich mal Zeit hat, eine Woche sich irgendwo einzunisten, einfach nur um zu schreiben und nur an einer Sache zu arbeiten. Ansonsten hat man als Freiberuflerin, wie ich das bin, also ich habe jetzt auch immer so eine Mischkalkulation zwischen ja, Werbetext und Lektoratsauftreten und eben literarischer Arbeit. Und natürlich unterstützt es die literarische Arbeit, wenn man so ein Preisgeld erhält, weil man dann nicht in Flautezeiten für Werbetextaufträge oder so nicht so darauf angewiesen ist, unbedingt noch was Neues annehmen zu müssen, sondern dann die Zeit auch wirklich in die Literatur stecken kann.
Du sagst, du würdest wegfahren zum Schreiben. Wo wäre so ein Ort, wo du gut schreiben könntest? Wo würdest du hinfahren?
Also ich fahre sehr gerne in die Berge, in einsame Bergdörfer. Das finde ich sehr inspirierend. Ich könnte aber, glaube ich, auch genauso gut ans Meer fahren. Also irgendwo auf jeden Fall, wo nicht Großstadt ist. Mhm. Also sehr gerne irgendwo, wo mehr Landschaft ist als Stadt. Weil Stadt habe ich jeden Tag.
Ja, klar.
Du bist in Detmold geboren, bist dann ja als zum Studium nach Wuppertal gekommen und seitdem wohnst du ja auch hier.
Ja, genau.
Genau. Und inspiriert dich da die Stadt selber eigentlich auch ein bisschen?
Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang hat Wuppertal mich gar nicht inspiriert, muss ich zugeben. Also ich komme halt aus Detmold und Detmold ist so eine kleine Fachwerkstadt. Im Krieg sind so zwei Häuser zerstört worden, da ist alles so intakt und ja, so Teutoburger Wald, Hügellandschaft, wobei Hügellandschaft hat man hier ja auch, aber ja, und dann kam ich mit 19 Jahren zum Studium nach Wuppertal, habe oben in der Nähe der Uni gewohnt, auf dem Uniberg. Und habe aber auch am Haspel unten studiert und mein Radius war Uniberg, Hauptbahnhof, damals noch mit der sogenannten Hahnröhre, dem Bahnhofstunnel, der so unterirdisch war mit so ganz gelblichem Licht und von dort dann zwei Schwebebahnstationen zum Haspel und die Elberfelder Innenstadt. Das war so mein Radius, so die ersten Monate. Und ich habe gedacht, boah, was ist das für eine schreckliche Stadt, wo ich hier gelandet bin. Da war natürlich Herbst, das Studium fängt ja immer im Herbst an, es hat geregnet und ich hatte echt Heimweh, muss ich zugeben. Und dann habe ich aber die Stadt kennengelernt und auch lieben gelernt. Zum einen, weil ich angefangen habe, bei einem Professor als studentische Hilfskraft zu arbeiten. Der war Kunstgeschichtsprofessor, hat aber so regionale Architekturgeschichte unterrichtet und der hat mir ganz viel erzählt, über die ganzen Gründerzeitbauten und Jugendstilbauten, über die Geschichte von Wuppertal, über die ganzen Fabrikantenvillen und wie das hier alles entstanden ist und wo die Arbeitersiedlungen waren, wo die Villenviertel waren. Und das war so spannend und so interessant, dass ich das ja sehr, sehr verinnerlicht habe, einfach diese Geschichte der Stadt. Und dann habe ich angefangen, Filme zu drehen. Und auch als Studentin und brauchte natürlich immer Drehorte. Und auf der Suche nach Drehorten wird man in Wuppertal natürlich fündig und findet da ja ganz tolle, wunderbar pittoreske Orte. Und dann habe ich wirklich angefangen, diese Stadt zu lieben. Und ja, und wohne jetzt hier tatsächlich auch seit 25 Jahren.
Und möchtest auch nicht wieder weg?
Das weiß ich nicht. Momentan nicht. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich hier irgendwann nochmal wegziehe. Aber momentan ist mein Lebensmittelpunkt auf jeden Fall hier. Das steht fest.
Du hast es ja eben schon erwähnt, also du hast ja auch schon Filme gemacht, also beispielsweise Blaue Ufer und einige Kurzfilme. Du schreibst Lyrik, ja, Romane, Kurzgeschichten. Wie weißt du, welche Geschichte zu welchem Medium passt oder zu welcher Art der Erzählweise?
Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, welches Medium? Also mir ist es eigentlich wichtig, Geschichten zu erzählen. Also Und ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, dass das Medium gar nicht so wichtig ist. Also in den letzten Jahren hat sich das bei mir ja sehr stark vom Film auf die Literatur verlagert. Früher habe ich auch sehr viel Kunst gemacht, sehr viel gemalt. Ich habe ja auch Germanistik, Kunst- und Designwissenschaften und Architektur studiert, also auch verschiedene Künste in Anführungszeichen. Und ja, also ich glaube, mir kommt es einfach darauf an, die Geschichten zu erzählen. Und das, man kann jede Geschichte mit jedem Mittel auch letztendlich erzählen. Also Blaue Ufer war ja zum Beispiel auch ein Langspielfilm, den ich dann 2022 noch als Roman veröffentlicht habe. Und der Film hat als Film etwas und er hat als Roman etwas. Es unterscheidet sich auch teilweise ein bisschen, weil ja die Stilmittel anders sind. Aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass eins schlechter ist als das andere unbedingt.
Wann hast du angefangen, kreativ zu arbeiten? Woher kommt diese musische Ader? Du sagst, du warst eigentlich schon überall unterwegs, Filme, Schreiben, also möchtest Geschichten erzählen. Wann hat das angefangen? Wie hast du angefangen?
Also ich glaube schon immer. Mhm. Also ja, das wurde auch, glaube ich, von meiner Mutter sehr gefördert. Die war Lehrerin für Kunst- und Textilgestaltung und hat meine Schwester und mich von klein auf, immer wenn sie Unterrichtsvorbereitungen gemacht hat, also hat sie Seidenmalerei marmoriert oder mit den Schülern Knopfbilder gemacht oder so, hat sie uns da die Materialien hingelegt und hat gesagt, ja, macht mal mit und hat währenddessen ihren Unterricht vorbereitet. Und ich glaube, das fördert schon Kreativität. Und ich habe auch sehr früh angefangen, irgendwie mit 8 Jahren meine Schulhefte voll Geschichten zu schreiben. Und ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal in meinem Leben nicht mich durch Kunst, Literatur oder Film ausgedrückt hätte.
Und in diesem Film greifst du ja oft schwierige Themen auf oder meinetwegen auch unbequeme Themen. Ist das denn schwierig, sich solchen Themen zu widmen?
Nein, eigentlich, also ich finde es eher spannend. Also ich finde, also ich wäre, glaube ich, zum Beispiel sehr schlecht darin, so einen richtig kitschigen Liebesroman zu schreiben. Ich glaube, da wäre ich wirklich schlecht drin. Und ich glaube, dass ich eher so mich solchen Themen auf eine feinfühlige Art und Weise nähern kann, weil ich irgendwie, und es macht mir auch Spaß, für bestimmte Themen dann Sprachbilder zu finden und das so zu schreiben, dass der Leser es mitfühlt. Und also das muss man bei einem Liebesroman natürlich auch, aber das, als ich vor ganz, ganz vielen Jahren als Studentin einen Kurzfilm gedreht habe, stand mal über mich in einer Zeitung, Marina Jänkner hat ein Happy-End-Problem. Das fand ich sehr lustig. Ja, weil ich, glaube ich, schon immer so einen melancholischen Unterton so ein bisschen habe. Aber ich glaube, es kippt auch nie in so eine totale Düsternis oder so, sondern es ist, ich glaube, es ist schon immer irgendwo auch Hoffnung. Und das ist mir auch wichtig.
Magst du keine Happy Ends, oder?
Ja, nicht so richtig kitschige Hollywood-Happy Ends. Ja. Also ich mag offene Enden gerne. Ich mag auch so Happy Ends, die so ein bisschen Happy Ends sind. Aber also nicht, dass so am Ende alles aufgelöst ist und alles sich zum Guten wendet, sondern so Teil-Happy Ends. Die sind in Ordnung.
Okay. Ich habe nämlich letztens einen Film gesehen und der hörte einfach, also mittendrin, es war so unbefriedigend, weil man hat sich eigentlich, es war ein Horrorfilm, aber hat sich eigentlich gewünscht irgendwie, dass der, muss jetzt irgendwas mit ihm passieren? Nein, er ist weggekommen und es war absolut kein Happy End und ich fand das furchtbar. Also,
also ich mache schon offene Enden, die auch, also ich glaube schon, dass die den, manchmal sagen Leute, ja, oh, das hätte ich gerne noch weitergelesen. Also manchmal muss man sich eben auch einen Teil denken, aber ein positiver Ansatz ist am Ende eigentlich schon meistens.
Sind das denn auch Bücher, die du halt selber gerne liest, wo es offene Enden gibt? Also generell, was liest du eigentlich gerne, wenn du zum Lesen kommst?
Genau, ist Zeit.
Also ich lese tatsächlich auch gerne Dinge, wo es um psychologisches Innenleben geht. Ja, also das lese ich tatsächlich auch am liebsten. Ich lese allerdings auch sehr viele Bücher von Kolleginnen und Kollegen, die dann auch quer durch die Reihe sind, weil ich bin ja hier auch in Wuppertal zusammen mit Joost Baum, Sprecherin vom Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und ja, da haben wir einfach viel Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und deren aktuelle Bücher lese ich dann auch häufig, weil es mich interessiert und weil es auch spannend ist. Und dann lese ich natürlich auch hier ein Krimi und da etwas ganz Literarisches und da ein bisschen Lyrik. Das ist dann sehr vielfältig.
Hast du ein Lieblingsbuch?
Also nicht direkt ein Lieblingsbuch, aber ich glaube, das Buch, das ich tatsächlich am häufigsten gelesen habe, obwohl es ein Kinderbuch ist, ist Krabat von Ottfried Preußler. weil das so, also ich mag einfach diese Geschichte, die ist so, ja, auch so anrührend und so, ja.
Ich habe das als Kind gelesen und ich fand es auch ein bisschen schaurig.
Es ist auch schaurig.
Aber trotzdem schön und also ein sehr, sehr schönes Buch, ja, war lange Zeit mein Lieblingsbuch.
Genau, also ich glaube, das ist tatsächlich das, was ich am häufigsten gelesen habe. Bücher, die ich als Erwachsener, also ja, es ist natürlich auch, als Erwachsener liest man Bücher nicht so häufig, wie man sie als Kind gelesen hat. Also jetzt vielleicht auch kein Indikator. Also ein Buch, was ich auch total gerne mag, ist Elling von Ingvar Arnbjørnsen, weil das auch, ja, das ist auch eine total süße Geschichte, die erzählt eigentlich von zwei Menschen in Norwegen, die zwei Männern, die aus einer Psychiatrie entlassen werden und jetzt alleine leben sollen und von einem Sozialarbeiter betreut werden und die beide eigentlich richtig heftige Lebensgeschichten hinter sich haben, aber dieses Buch ist so voller Wärme und voller Humor und voller, ja, voller Freude auch teilweise, dass das irgendwie ganz anrührend ist, vielleicht das falsche Wort, aber ganz, ja, also mir hat das sehr gefallen. Also das ist sowas, was ich mag einfach. Wo es um die Psyche der Menschen geht, aber eben auch gerne noch mit so ein bisschen, nicht nur mit Abgründen, sondern auch noch mit ein bisschen Warmherzigkeit und ein bisschen Augenzwinkern, ja.
In deinen Geschichten sind meistens Frauen Protagonistinnen. Wie kommt's?
Ja, also das stimmt, das sind tatsächlich meistens Frauen Protagonistinnen. Ich habe auch schon männliche Protagonisten gehabt, aber grundsätzlich finde ich es natürlich als Frau einfacher, mich in eine Frau reinzufühlen. Und da mich viele Frauenthemen beschäftigen, passt das dann natürlich zu weiblichen Protagonistinnen. Wobei ich auch männliche Protagonisten schon hatte, auch früher schon Kurzfilme mit männlichen Protagonisten gedreht habe. Ich habe auch 2 Romane, einer ist veröffentlicht, das ist Blaue Ufer, einer ist noch nicht veröffentlicht, wo ich abwechselnd aus der Perspektive von einem Mann und einer Frau erzähle, wobei ich es immer sehr schwierig finde, aus der Ich-Perspektive von einem Mann zu schreiben. Das habe ich tatsächlich bei diesem unveröffentlichten Roman aus der Sicht eines Jugendlichen gemacht. Das fand ich noch in Ordnung. Wobei mir da auch schon ein männlicher Lektor gesagt hat, ja, aber das könntest du aber auch noch körperlicher mehr machen, wie der jetzt in das Mädel verliebt ist. Also ich habe auch zum Beispiel von einem männlichen Autor mal einen Roman gelesen, den der aus der Ich-Perspektive einer Frau geschrieben hat. Und ich kannte diesen Autor und ich fand das total unglaubwürdig. Deshalb ist man, glaube ich, schon als Autorin irgendwie ein bisschen auf der sichereren Seite, wenn man aus weiblicher Perspektive schreibt. Aber ich glaube, das ist kein Muss und man kann das natürlich wechseln, man kann natürlich auch alles gut machen.
Es ist jetzt schon etwas länger her, dass du Filme gemacht hast. Zieht es dich immer noch mal wieder zurück zum Film?
Also ausschließen würde ich das nicht, allerdings bin ich jetzt auch schon sehr lange raus. Ja, und ich bin jetzt halt sehr stark in literarische Strukturen so eingebunden. Ich hatte eine Zeit lang, da war Film wirklich mein Ein und Alles. Und ich habe, also während meines Studiums habe ich ja Filme gedreht ohne Ende. Da habe ich, also ich will nicht sagen, mehr Filme gedreht als studiert, aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit investiert und habe das auch sehr gerne gemacht. Und ja, jetzt ist aber irgendwie so eine literarische Zeit irgendwie angebrochen und das ist auch in Ordnung. Also es geht mir eben hauptsächlich ums Geschichtenerzählen. Dafür gibt es verschiedene Mittel.
Wie viel Zeit steckst du aktuell ins Schreiben? Wie schreibst du? Wann? Wo?
Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich, weil ich ja auch Werbetexte und schreibe und lektoriere. Also ich beschäftige mich immer jeden Tag mit Sprache. Allerdings manchmal eben mit Werbetexten, mit Lektoraten für Unternehmen, und um Geld zu verdienen und dann eben wieder in anderen Phasen arbeite ich rein literarisch. Und das hängt auch immer so ein bisschen mit der Auftragslage zusammen. Also habe ich gerade viele Lesungen, dann beschäftige ich mich auch viel literarisch. Steht eine Buchveröffentlichung an, dann muss ich das ja fertig kriegen. Und gleichzeitig sind gerade viele Lektoratsaufträge oder viele Werbetextaufträge. Dann kann es eben auch mal sein, dass das Schreiben so ein bisschen hinten überfällt. Das ist eben einfach so die Mischkalkulation einer Freiberuflerin.
Schreibst du morgens, abends? Hast du da eine Routine? Musik dabei oder?
Also ich kann tatsächlich das sehr gut abends, sehr, also auch lange abends schreiben. Also morgens, ich könnte nicht, es gibt ja Autoren, die stehen morgens früh auf, um bevor alle wach sind schon zu schreiben. Das könnte ich überhaupt nicht, weil ich so ein Morgenmuffel bin. Also da müsste man mich nicht, also ich brauche so lange, bis ich überhaupt mal irgendwie in die Gänge komme. Dafür kann ich abends wirklich sehr lange am Schreibtisch sitzen. Und ja, früher habe ich sehr oft zu Musik geschrieben. Inzwischen bin ich wirklich so eine, es muss alles ruhig sein, Schreiberin eher geworden. Also dass ich wirklich, also nicht mal mehr. Wobei ich früher auch immer die gleiche CD gehört habe in Dauerschleife. Also ich habe mich nie so, es waren unterschiedliche CDs. Also je nachdem, was ich gerade für ein Buch geschrieben habe, habe ich mir immer so eine rausgesucht und die habe ich dann wirklich in Dauerschleife gehört. Mhm. Und ja, und aber wie gesagt, inzwischen funktioniert das auch ganz wunderbar, wenn es einfach still ist.
Du hast ja auch in Wuppertal einen Kulturort realisiert, die arme Poetin.
Genau.
Das war 2015. Genau, falls du den Hörern und Hörern mal erzählen möchtest, was das genau ist.
Ja, also als Schriftstellerin hat man natürlich immer so ein bisschen, also ich habe das zumindest immer so ein bisschen den Traum gehabt, oh, so ein Ladengeschäft oder so ein eigener kleiner Ort, wo man, also ich mache auch sehr gerne Lesungen, muss ich dazu sagen. Also ich stehe wirklich sehr gerne auf der Bühne und trage meine Literatur auch sehr gerne vor, auch teilweise in Performances, die dann verbunden sind mit Videoprojektion und Musikelementen. Und da habe ich immer gedacht, ach, das wäre doch schön, irgendwie so ein leeres Ladengeschäft, so ein Schaufenster, irgendwie sowas. Und dann bot sich halt 2015 die Möglichkeit in Vohwinkel in der Spitzwegstraße. Und da habe ich dann einen kleinen Kulturort gegründet in den ehemaligen Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Vohwinkel. Das sind zwei ehemalige Büroräume, 30 Quadratmeter mit einer Theke drin und altem Fachwerk an der Wand, weil das Haus über 150 Jahre alt ist. Und nebenan stand in einer Garage früher der Krankenwagen. Und das ist ja ganz stimmungsvoll und es gibt einen Kaminofen. Und dort mache ich in regelmäßigen Abständen Veranstaltungen, Lesungen hauptsächlich, wo ich als arme Poetin auf der Bühne bin. Der Kulturort, der hieß, den habe ich natürlich die arme Poetin genannt, weil er sich in der Spitzwegstraße befindet. Und Spitzweg hat ja das berühmte Gemälde Der arme Poet gemalt. Und da musste ich mich natürlich die arme Poetin nennen und dementsprechend auch den Kulturort. Und ich sitze dann tatsächlich unter Regenschirm und Bettdecke. Nur bei mir ist der Ofen im Winter an. Also Spitzweg konnte sich das ja nicht leisten. Der musste ja, also nicht Spitzweg, sondern der arme Poet bei Spitzweg konnte sich das nicht leisten, sondern der musste seine Bücher noch verbrennen fast. Also da ist der Ofen kalt. Bei mir ist es nicht kalt, da muss man nicht frieren. Da gibt es dann Kaminofenwärme und verschiedene Literatur unter Regenschirm und Bettdecke. Und da passen so bis zu 30 Leute rein, dann wird es aber schon sehr eng. Also so 20 ist eine gute Zahl immer und man kann sich voranmelden, vorher per E-Mail bei mir. Und dann, ja, ich habe so ein paar Stammgäste, die immer wieder kommen und die ganz begeistert sind. Und momentan habe ich Sommerpause leider, weil ich eben gerade an meinem nächsten Buch in der Endphase arbeite. Und im Herbst werde ich dann auch wieder mit dem Kulturort starten.
Passt doch besser zum Kamin.
Genau. Ja, im Sommer mache ich den Kamin auch nicht an.
Wie hat dieser Ort, also diesen Ort zu haben oder halt eben mit Leben zu führen, hat das irgendwie deine Arbeit auch irgendwo beeinflusst?
Ja, das hat auf jeden Fall meine Arbeit beeinflusst, weil ich noch mehr Bühnentexte geschrieben habe, weil ich tatsächlich Texte geschrieben habe, auch sehr viele humoristische Texte, weil bei allem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich eben auch oft so eine gewisse Melancholie in den Texten habe, ernste Themen behandle und so, mag ich es auch manchmal total, einfach den Zuschauern einen netten Abend zu machen und die zum Lachen zu bringen. Und ich finde es total schön, auf der Bühne zu stehen und was zu lesen und die Zuschauer lachen. Und sie finden es lustig und sie freuen sich und sie amüsieren sich. Das mache ich auch sehr gerne. Und dann habe ich tatsächlich so ein paar Texte geschrieben, die eben für diese arme Poetin-Performances sind, die das Ganze etwas, oder die das Leben etwas lustiger betrachten. Und ja, also ich habe zum Beispiel auch einen Text, also ich habe auch arme Poetinnen-Texte tatsächlich geschrieben und einer heißt, als ich eine reiche Poetin werden wollte. Und dann geht es darum, wie die arme Poetin versucht, eine reiche Poetin zu werden. Und das ist so eine Sache, die ich dann vortrage. Und das ist natürlich jetzt nicht so hochliterarisch, aber es ist einfach ein sehr bühnengeeigneter Text.
Und du hattest es vorhin auch schon erwähnt, du bist ja auch Sprecherin des Verbands deutscher Schriftstellerinnen Bergischland. Was genau macht dieser Verband?
Das ist der Berufsverband der Schriftstellerinnen und Schriftsteller deutschlandweit, ist von seiner Geschichte her nicht, aber inzwischen Verdi angegliedert. Und er setzt sich dafür ein, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller vernünftige Honorare bekommen, dass sie ja abgesichert sind, der ist in verschiedenen Gremien, in der Medienkommission und solchen Dingen. Und natürlich hier vor Ort in der Stadt versuchen wir natürlich auch für unsere Mitglieder Möglichkeiten zu finden, zu lesen. Wir kooperieren mit dem Literaturhaus, mit dem Kulturbüro, wir haben eine Autorengemeinschaft im Tal um den Schriftstellerverband drumherum, wo halt Autoren sind, die jetzt nicht Mitglied im Schriftstellerverband sind, aber so, ja, so ein Dunstkreis drumherum.
Es sind ja auch gerade viele Themen, die halt eben Schriftsteller halt auch umtreiben, sage ich jetzt mal irgendwie, ob das jetzt KI ist irgendwie in Literatur oder KI auch was allein schon Cover von Büchern angeht. Also da gibt es ja sehr viele Themen, die Schriftsteller gerade beschäftigen. Wie ist da so deine Wahrnehmung? Sieht das gerade so aus? Oder machst du dir auch persönlich Sorgen darüber?
Ja, das ist natürlich ein super wichtiges Thema, weil es ist ja noch überhaupt nicht rechtlich geregelt, was mit dem Urheberrecht ist. Weil es gibt, also Suchmaschinen und große Konzerne lesen ja jetzt schon E-Books aus, die im Internet erhältlich sind. Und die KI lernt ja aus diesen Dingen und benutzt sie teilweise und nimmt Versatzstücke, ohne die Urheber dafür zu entlohnen. Und normalerweise haben wir ja ganz gute Strukturen in Deutschland mit der VG Wort oder mit die Musiker jetzt mit der GEMA oder so, dass eben möglichst sowas nicht passiert, dass Urheber nicht entlohnt werden. Das ist durch die ganze Digitalisierung natürlich sowieso schon schwieriger geworden. Wie honoriert man Dinge, die im Internet erscheinen, die da weiter verbreitet werden? Aber durch die KI ist es natürlich noch so völlig, ja, das kann man gar nicht mehr erfassen. Wo lernt denn diese KI jetzt? Wo nimmt die sich die Sachen her? Und deshalb bin ich da persönlich sehr skeptisch. Was ich bis jetzt so an KI-generierten Texten gelesen habe, klang für mich jetzt auch nicht so erstrebenswert. Also Gedichte, finde ich, kriegt KI zum Beispiel gar nicht hin. Bei Prosatexten ist es ein bisschen anders, aber da ist eben auch immer die Frage, ja, woher kommt das jetzt? Gleichzeitig kann ich es natürlich verstehen, dass der Reiz da ist, auch, ja, so, um nach Fehlerfreiheit zu streben zum Beispiel, wenn Computer alles finden können, alles generieren können, das ist natürlich ein Reiz und das nichts mehr kostet. Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, wo der Mensch ersetzt wird. Und wollen wir uns in so vielen Bereichen ersetzen lassen?
Lyrik ist natürlich ein sehr gutes Stichwort, denn deine erste Veröffentlichung im Literaturbereich war ja auch ein Lyrikband, Wuppa-Lyrik.
Genau.
Und den hast du auch heute mitgebracht. Und da wäre es total toll, wenn du uns natürlich auch ein Gedicht vortragen könntest.
Ja, genau. Ich würde gerne das erste Gedicht aus Wuppa-Lyrik vortragen. Das ist ein Gedicht an Wuppertal und heißt auch so. An Wuppertal. Zweistadt, Vielstadt, große Kleinstadt, fremd und uneins in dir selbst. Dein ganzer Stolz schwebt tief im Tal, die Kleinode in der Hintertasche verborgen. Selbstlieblos versteckst du dich zwischen Hügeln aus Smaragd, an die du deine Häuser klebst, mit Modelleisenbahnlandschaftscharm. Doch du schämst dich deiner Narben vom Krieg, weinst tagelang nur Regentränen, um dich danach auf nassem Asphalt anmutig in den Pfützen zu spiegeln. Du Zweigesicht, graugrün gestreift, wie jemals soll ich dich begreifen, so eigensinnig, störrisch, traut, so schnoddrig, schön und hässlich, pittoresk zugleich, du hast liebenswerte Mauerblume.
Danke. Sehr schön, danke.
Und du hattest es ja schon erwähnt, also im Herbst des Jahres kommt dein nächstes Buch raus. Falls du schon erzählen möchtest, worum es da geht. Und dürfen wir schon wissen, wie es heißt?
Ja, die Premierenlesung wird am 10. September sein. Das ist ja schon fast bald. Und im katholischen Stadthaus am Dienstag, 10. September. Und abends, auf dem Laurentiusplatz ist das, oder am Laurentiusplatz. Und das, der Roman heißt Felines Fratze. Und es geht um eine junge Frau, die als Grafikdesignerin in der Düsseldorfer Werbebranche arbeitet und nebenbei mit ihrer besten Freundin einen YouTube-Kanal führt, mit dem sie recht erfolgreich ist, also eine Art Influencerin ist und ein sehr bewegtes und ja, zufriedenstellendes Leben führt und dann vom einen auf den anderen Tag durch eine Gesichtslähmung ihr Lächeln verliert. Und damit natürlich auch ihr schönes Aussehen, das auf YouTube natürlich wichtig ist und in der Werbebranche auch. Und darum geht's, genau.
Und dann noch, jetzt bald hast du auch eine etwas ungewöhnliche Lesung auf einem Friedhof.
Ja, genau.
Anfang Juni, ne?
Genau, das ist direkt nächste Woche Freitag schon, am 7. Juni, abends um 19.30 Uhr auf dem Friedhof Hugostraße in Wuppertal. Das ist eine Klappstuhllesung. Da können alle umsonst hinkommen. Sie müssen nur einen Klappstuhl mitbringen, mit dem sie sich dann dort hinsetzen und der Lesung lauschen können. Dort werde ich auch aus die Geschichtenlauscherin lesen. Das ist mein letzter Roman, der letztes Jahr erschienen ist und in dem es um ja, verschiedene Lebensgeschichten geht. Also es geht um eine junge Frau, die in einer psychologischen Praxis arbeitet und da immer die Schicksale der Patienten in den Computer tippen muss und sich in ihrer Freizeit um ihren älteren ostpreußischen Nachbarn kümmert, der immer mehr dement wird und seine Geschichte immer mehr verliert. Und so bauen sich tagsüber die Geschichten der Patienten in ihr auf und abends sieht sie zu, wie ihr Nachbar immer mehr seine Geschichte verliert oder sich in einer anderen Welt befindet. Und aus diesem Roman werde ich dort lesen. Und auch bei schlechtem Wetter findet die Lesung statt, dann zieht die Lesung nur in die Kapelle. Aber ansonsten Klappstuhl unter den Arm klemmen und kommen.
Warum auf dem Friedhof?
Der Friedhofsverband hat mich tatsächlich eingeladen, das zu tun, weil die ihre Friedhöfe auch so ein bisschen öffnen wollen. Weil ich glaube, weil in unserer Gesellschaft ist ja Friedhof auch so ein Tabuthema und Tod und alles. Und eigentlich ist ja aber auch Friedhof ein ganz wichtiger Ort, weil es ja einfach für viele, die leben, ein wichtiger Ort des Erinnerns ist, weil Friedhöfe ja natürlich auch total viele Geschichten erzählen. Allein in Wuppertal diese ganzen Fabrikantengrabmale, die teilweise richtig wie so kleine Denkmäler im Prinzip, Statuen, Putten, so richtig morsche Reliefs. Und also ich gehe teilweise tatsächlich auch ganz gerne über so alte historische Friedhöfe und gucke mir die Gräber an und gucke, wie die Leute früher, ja, was die für Namen hatten, wie lange die gelebt haben und sowas. Das finde ich sehr spannend. Und ich glaube, dass es auch gar nicht verkehrt ist, Leben auf den Friedhof zu holen, weil Leben und Tod ja letztendlich zusammengehören.
Ja, Marina, vielen lieben Dank für dieses super spannende Interview. Danke, dass du hier warst. Und genau.
Ja, vielen Dank auch von mir. Es hat mich sehr gefreut.
Sehr schön. Ja, vielen Dank auch an unsere Hörer, die draußen zuhören. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann hört wieder rein bei der nächsten Folge. Hört euch die alten Folgen an. Es lohnt sich. Bis dann.
Bis dann.